Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Hast du schon daran gedacht, bei welcher ich Startup-Gründer und Geschäftsführer ein wenig auf den Management-Zahn fühlen darf. Es geht um die Erfolgsfaktoren der Unternehmen, um die Gründer selbst und um ihre Mitstreiter. Mein Name ist Markus Düsselkamp und ich begrüße unseren heutigen Gast, den Dennis Aitin. Und der ist ein ganz besonderer Fall, denn Dennis ist eigentlich kein klassischer Gründer eines Startups. Außer man würde sagen, die ganzen Podcast-Folgen, die er sich in Zeit als Podcaster führt, wären ein Startup. Eigentlich ist es ja so, deswegen haben wir uns zusammengefunden. Dennis ist zudem auch Geschäftsführer der Agentur, mit der wir hier gemeinsam diese Podcast-Folge machen.
Und fast Prokurist. Oh. Nicht, dass der Thomas Angst bekommt, aber ich mische mich nicht weiter ein.
Erzähl mal weiter. Das machen wir weiter, super. Ihr merkt also gerade, das ist jetzt die Anmoderation für einen Podcast von mir, wo aber eigentlich der Podcast vom Dennis kommt. Denn ihr, lieben Zuhörer, hört gleich einen Podcast, den ich aufgenommen habe, wo ich wiederum Interviewpartner vom Dennis war. Also insofern wundert euch nicht, es geht auf jeden Fall um die gleiche Frage, nämlich hast du schon daran gedacht? Genau in diese Richtung werden also auch unsere Diskussionen gleich laufen. Aber deswegen ganz einfach, Dennis wird gleich mit der Stimme, die ihr gerade schon gehört habt, anmoderieren und dann legen wir richtig los. Viel Spaß und Dennis sagt es gleich sowieso am Ende. Denkt dran, wenn es euch gefällt, empfehlt uns weiter. Ihr findet uns auf allen Streaming-Plattformen in der Zwischenzeit und empfehlt uns einfach in euren gesamten Freundeskreis weiter, denn je mehr User wir haben, je mehr Zuhörer wir haben, umso spannendere Gäste bekommen wir auch.
Darf ich auf deinem Kanal bitte, bitte sagen?
Ja, gerne.
Sind deine Hörer das gewohnt?
Ich habe es bisher noch nicht versucht.
Bitte, bitte, mach das mal. Es lohnt sich. Der Markus macht eine sehr schöne Veranstaltung hier.
Dank dem Dennis. Also, loslegen wir.
Es kommt Musik und dann kommt mein Podcast auf deinem Kanal. Also, falls ihr verwirrt seid, ist es, wie es ist. Es macht Spaß.
Kaum schaue ich dich an, wirst du nervös. Dass so ein Profi wie dir passiert, ist ja schon erstaunlich. Ich finde, wir machen einfach mal weiter, weil, dass ich dich mal erwische, dass du bei deinem Einstieg ausfällst.
Der Witz ist, die meisten Leute wissen, und manchmal gebe ich es zu, manchmal nicht, das ist exakt der Moment, wo ich jedes Mal.
Aber ich finde das cool. Meinetwegen können wir gleich weitermachen, weil wir sind ja in einem Live-Podcast hier miteinander und warum nicht? Hallo Dennis.
Hallo, Markus, ich grüße dich. Wir versuchen es trotzdem nochmal.
Oh je.
Ja, okay. Mach mal den Musik. Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Aitin und selbiger bin ich. So, jetzt habe ich es geschafft, mit dem Intro wie immer über Stock und Stein gestolpert, aber wir haben es hinter uns gebracht und ich bin jetzt hier heute mit dem Business Coach und Podcaster Markus Düsselkamp, Dr. Markus Düsselkamp.
Also erstmal Hallihallo und warum schmunzle ich gerade, weil der Dennis beim ersten Mal ziemliche Probleme hatte bei seinem Intro, also insofern den Profi zu erleben, wie er doch ganz menschlich an so einen Podcast rangeht, ist schon klasse.
Das ist der Moment, wo ich ein Bier aufmache. Max, möchtest du auch ein Bier?
Ja, aber gerne doch.
Wir trinken alkoholfreies.
Ja, das ist ja jetzt, gibt's doch schon Afterwork im Endeffekt, aber das passt schon.
Gibt es da einen Grund für?
Ich weiß nicht, warum du alkoholfrei trinkst. Ich trinke einen Radler nicht alkoholfrei.
Ich trinke ein herbes alkoholfreies Bier, dessen Namen wir jetzt nicht nennen, weil wir uns kein Geld dafür geben. Von daher erwähnen wir es jetzt nur nebenbei. Aber erstmal als ein Stößchen, ne?
Hallihallo Dennis und Prost. Hallo liebe Zuhörer.
Normalerweise wird hier nur Wasser getrunken in diesem Podcast oder Kaffeetassen werden geklötert. Heute ist mal ein Fläschchen Bier dran, weil es ist abends. Wir sitzen im Keller bei ASK Berlin, dem schönsten Studio im Podcast, Podcast-Welten, so in Schöneberg, Berlin. Und wir genießen einfach mal einen Abend unter zwei Podcastern und haben einfach uns fest vorgenommen, uns die Podcast-Welt aufzuteilen. Das heißt, nicht mehr die Variante, ich interviewe dich, sondern wir fallen uns ins Wort, trinken Bier und plaudern ein bisschen und hoffen, dass es am Ende gut ausgeht.
Ja, man muss ja auch wissen dazu, dass der Dennis nicht einfach nur mein Interviewpartner ist oder wie auch immer, sondern du bist ja schuld, dass ich überhaupt Podcaster wurde. Also insofern, außerdem hast du so viele Änderungen schon wieder bei deinem eigenen Konzept letzter Zeit gemacht, dass ich total gespannt bin zu erfahren, was du da gerade wieder alles treibst.
Dann fallen wir uns gegenseitig ins Wort und auf die Nerven, je nachdem, wie es so läuft und schau mal, wie weit wir kommen. Ich habe ja den Knopf, ich kann dich ja leise regeln, wenn du mir zu anstrengend wirst.
Du, du kennst mich zu gut, um das zu wissen, wie es wirklich geht.
Du redest
also, dann leg du doch einfach mal los und ich fall dir dann später ins Wort rein.
So machen wir es. Wir stellen dich jetzt erstmal artig vor. So, ich habe jetzt gesagt, Business Coach, Autor habe ich vergessen, Podcaster, Themen digitale Transformation, Chancen, Risiken der Zukunft, Innovation als Motor des Weiterkommens, des Überwindens von Hürden. Das heißt, nicht sagen, haben wir schon immer so gemacht, da bleiben wir jetzt und es wird schon gut ausgehen, sondern zu sagen, ich muss mir halt jedes Mal was Neues ausdenken, um in dieser sich verändernden Welt klarzukommen als Business und auch als Einzelschaffender. Und das ganze Thema Startups finde ich wahnsinnig spannend. Da läuft dein Podcast ja auch so drüber. Du tippst ja gerade aufs Ohr. Gibt es einen Grund dafür?
Ich höre dich gar nicht über dieses Mikrofon, aber
das ist ja schade.
Hörst du mich?
Ich höre dich hervorragend.
Gut, dann machen wir weiter. Stört so. Es ist wirklich später Abend oder später Feierabend. Wir trinken unser Bierchen, insofern passt das alles. Aber jetzt deine Frage. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche.
Nee, alles gut. Dafür ist der Podcast ja wie gemacht. Die Frage, also ich habe den Bereich Startups noch eben angesprochen, als du mir so rüde ins Wort gefallen bist, weil du mich nicht hören konntest. Startups finde ich einen spannenden Hook, weil da ist sozusagen auch dein Podcast zu Hause. Erzähl doch mal über deinen Podcast. A, wie heißt er? Und B, was machst du da eigentlich?
Jetzt hast du mir mal so viele Bälle zugespielt, dass ich gar nicht weiß, wo ich wirklich am besten anfangen soll. Aber ich leg mal los. Also vielleicht ganz kurz bei den ganzen Vorstellungsrunden. Was mich immer treibt, ist immer das eine Thema, nämlich wie bleibe ich als Unternehmen oder wie werde ich als Unternehmen wettbewerbsfähig? Und all die Themen, die du gerade gesagt hast, Innovation, Digitaltransformation, das sind alles ja nur Wege dazu, dass man eben wettbewerbsfähig werden soll. So, und das ist der eine Anspruch. Und deswegen begleite ich ziemlich viele Unternehmen von Großkonzernen, klassische vieler Familienunternehmen, aber eben auch Startups. So, das ist eine coole Sache, liebe Zuhörer, dass mich der Dennis jetzt fragt, wie ich auf das Thema Startups gekommen bin. Und eigentlich bist du damals auf das Thema gekommen, dass wir beide uns ja mal kennengelernt haben und ich in der Tat davon berichtet habe, dass ich mit Startups eine ganze Reihe von Aktivitäten habe. Das mache ich schon seit über 20 Jahren. Und eigentlich immer wieder bei der Frage, es kommt irgendjemand mit einer allerersten Idee, oft so wie bei mir, ich bin ja auch noch Trainer in öffentlichen Seminaren und sagt, Mensch, ich habe da eine pfiffige Idee, aber wie mache ich daraus eine Firma? Und dann haben wir uns ja gemeinsam den Titel überlegt, hast du schon daran gedacht? Das ist quasi so ein Mini-Coaching, wo ich dann mal den Startup-Gründer mal ein bisschen so auf die, ich sage immer so schön, auf den Management-Zahn fühle, um mal zu überlegen, hat er wirklich an die kritischen Erfolgsfaktoren, die es einfach gibt im Rahmen der Wettbewerbsfähigkeit, hat er überhaupt daran gedacht gehabt? So, und das ist jetzt schon, wir haben jetzt schon die 6., 7. Aufnahme, die Folge aufgenommen. Und das ist ganz spannend, weil man unterschiedlichste Facetten bekommt, aber es geht immer wieder um die gleichen Kernfragen, nämlich, wie sieht dein Geschäftsmodell aus? Warum soll sich ein Kunde dich verlieben? Was hast du eigentlich für eine Vision dahinter? Warum fängst du überhaupt so was Verrücktes an, ein Startup zu gründen? Und eigentlich, bis auf die letzte Frage, gilt noch all die Fragen bei jedem normalen Unternehmen.
Und vielleicht ergänzend bei jedem Einzelkreativen auch. Also wenn ich jetzt, sage ich, bin Fotograf Absolut. Und mache mich auf dem Markt, also gar nicht mit der Idee, ich will jetzt die Welt verändern, wie die meisten Startups das ja wollen, sondern zu sagen, nee, ich als Person bin mein Produkt und will mich positionieren da draußen.
Durch jeder Selbstständige. Wobei, da fängt es ja schon wieder an. Viele rutschen ja so in eine Art Selbstständigkeit rein. Viele träumen davon, sowas zu machen. Ich hatte gerade letzte Woche wieder Fälle, wo zu mir jemand kam und sagte, zwei Fälle, wo jemand kam und sagte, ich würde ja gerne und ich mache mich jetzt selbstständig. Und wenn du dann hinterfragst, ist denn eigentlich wirklich da ein seriöses Konzept dahinter, eine Grundidee oder wie auch immer, dann fehlt das komplett. Jetzt schaust du gerade so erstaunt.
Nee, ich finde das einen total nachvollziehbaren, eine total nachvollziehbare Beschreibung. Der Markus versucht gerade ein Kabel zu sortieren, was hier auf dem Tisch rumliegt. Das macht nichts, das gehört
nicht so hin. Beim letzten Mal waren wir hier, da hatten wir die Mama Wong und da waren auch irgendwie die Kabel erst vertauscht. Und aber cool. Also insofern.
Am Ende ist die Folge draußen. Hört sie euch an. Die Kabel stecken am Ende. An.
Also das sagt mir jeder, die wäre echt cool. Und da muss ich auch gestehen, ich bin ja selbst quasi ein Start-up-Gründer jetzt mit unserem Podcast. Und man wird zumal lockerer, man wird zumal souveräner und entspannter bei der ganzen Sache. Und bei Mama Wong, also mit Tu Nu Na, das war eine total coole Aufnahme.
Eine sehr beeindruckende Frau, die aus einer total kleinen Idee eigentlich was richtig Großes gemacht hat. Also wir referieren mal ganz kurz ihr Produkt. Da freute sie sich auch drüber. Die hat in ihrer Küche was Spannendes zusammengerührt, was total lecker schmeckt, asiatisch. Bei Mama Wong bietet sie das auch irgendwie an. Und hat das jetzt zur Marke gemacht und ist durch die Höhle der Löwen durch und ist jetzt am Markt mit dem
Ding. Ja, und ich frage sie auch, wie kommt man auf die Idee mit einem Essens, Nahrungsmittel, Startup zu gründen, weil in letzter Zeit hast du eher mit Firmen zu tun, die, sagen wir mal, fancy Sachen machen wie Blockchain oder Social Media oder E-Commerce oder 3D-Druckbereich. Und da kommt jemand und macht einfach, in Klammern auf, einfach Nahrungsmittel und ist damit erfolgreich. Und das Unfaire war natürlich, sie hat uns die ganze Zeit von dem Nahrungsmitteln erzählt, als es, glaube ich, schon später Nachmittag war. Und wir hatten eigentlich tierischen Hunger und mussten also zuhören, wie sie von ihren Marinaden schwärmte.
Sie hat auch nichts mitgebracht.
Muss man ja, das hätte sie mal machen sollen. Also jeder nächste Gast, der zu uns eingeladen wird, bringt bitte nicht nur Bier mit, wie wir es hier gerade haben, egal ob alkoholfreier Radler oder normal, sondern bitte auch dann die dementsprechenden Essensnaturalien, damit wir wenigstens was davon haben.
Also in diesem Podcast darf geschmatzt werden. Ich habe da kein Problem. Ist alles in Ordnung. Wir sind nicht beim öffentlich-deutschen Rundfunk. Also,
aber sie hat auch berichtet, dass man eben immer wieder auch mal hinterfragen muss, machen Sachen Sinn? Sie hat über Crowdinvesting gesprochen, was nicht ganz so funktioniert hatte. Jetzt nachher sagt jeder, klar, du warst bei der Höhle Löwen, das läuft ja super, aber da hat sie eine Menge Themen gehabt, wo sie auch mal zwischendurch, wir sagen ja im Neudeutschen, sogenannte Pivots, also Wendepunkte hatte. und die hat so durchgezogen. Und jetzt komme ich mal auf dich zu, lieber Dennis. Du hast doch auch aus dem Podcast, den ich kenne, also Fotografie als Schwerpunkt, jetzt ein ganz neues Format gemacht. Warum eigentlich?
Es war so ein bisschen, ich habe über 3 Jahre den D18-Foto-Podcast gemacht auf diesem Kanal. Viele von euch, die das jetzt hier hört, seid wahrscheinlich von damals noch da. Ich hatte das Gefühl, ich habe Fotografie nicht der Fotografie wegen für mich entdeckt, sondern wegen des kreativen Prozesses, des sich Ausdrückens, des etwas Schaffens, was es vorher nicht gab, ein künstlerisches Jucken im Nacken irgendwie zu stillen. Und habe einfach gesagt, das ist halt die Kunst, die ich kann. Ich kann nicht so gut malen, ich kann sonst andere Dinge nicht, aber das kann ich ganz gut und habe mich dann da drauf gestürzt und exemplarisch am Fotografieren all die Sachen gemacht, die ich gerne in der Kunst machen wollte. Und halt auch ein kleines Minigeschäft aufgebaut um diese ganze Geschichte drumherum und Social-Media-Kanäle und so weiter. Und habe irgendwann das Gefühl gehabt, jetzt bin ich eigentlich fertig. Es fehlte sozusagen dieser Reiz, dieser Motor, das jetzt gibt man noch mal Vollgas, lass das nächste große Projekt anrollen. So, ich war so mit allen durch. Da gab es Bücher, da gab es Podcasts, da gab es Videos, da waren Seminare, alles war gelaufen und eine Ausstellung und so. Und dann sagte ich, und jetzt? Und dann dachte ich, aber ich mag das alles so gerne, was ich hier treibe, aber auch wenn das Thema jetzt ein bisschen zu Ende gelaufen ist, muss ich es irgendwie weiterführen. Und habe dann gesagt, dann machst du das ehrlicher als es vorher war, weil Fotografie war quasi die Übersetzung dessen, was ich eigentlich treiben wollte, nämlich über Kreativität und Kommunikation zu sprechen. Und da in meinem Podcast ich und alle anderen auch immer gerne sagen, was ihre Meinung ist, dachte ich, das Wort Haltung gehört irgendwie mit dazu. Weil Kunst und Kommunikation ohne Haltung ist völlig sinnlos, weil man dann einfach irgendwie so Sachen macht ohne Ziel und ohne Grund.
Und Haltung, meinst du jetzt im Sinne von Ethik oder was meinst du jetzt mit Haltung?
Das ist breit aufgestellt. Also ich habe viele dabei, die sich hier politisch engagieren, die darüber nachdenken. Andere sind eher im Bereich klassische Ethik, Menschenbild und so weiter unterwegs. Und der Nächste, der gerne kommen darf, ist jemand, der religiös daherkommt und sagt, aus diesem Grund sehe ich die Welt folgendermaßen und gehe mit ihr folgendermaßen um. Da bin ich offen. Ich möchte nur, dass die Leute, die etwas tun und sich öffentlich äußern, einen Grund dafür haben, der in ihnen selber verortet ist. Mhm. Warum machst du das? Warum sagst du das? Warum sagst du das so?
Also in unserem oder meinigem Podcast ist ja so ein Thema, was sich jetzt herauskristallisiert, immer, dass ich die Frage nach der Vision stelle. Und ich, in jedem Coaching, in jedem Seminar werde ich erstmal ein bisschen komisch angeschaut, wenn ich das Thema Vision bringe. Also was treibt uns? Ich übersetze es ja mit dem Begriff Sehnsucht. Und wenn ich dir gerade zuhöre, so war dann offensichtlich irgendwann mal der Punkt erreicht, wo deine Vision für den eigentlichen ursprünglichen Podcast verloren war.
Ja, ich übersetze Vision bei mir immer mit Kompass im Gegensatz zu Karte. Quasi Karte ist sowas wie Taktik und solche Geschichten. Und Kompass gibt dir die Richtung vor, wo will ich hin, wo ist der Horizont, also wo ist Norden.
Ja, passt so, in Sehnsucht.
Genau, also das heißt der True North sozusagen, wo ist echter Norden, wo ich hin will. Und der Rest sind halt so Wegmarken, wie komme ich denn da irgendwie hin.
Genau.
So Businessplan wäre für mich sowas wie so eine Landkarte.
Genau.
Und manchmal kann man tatsächlich auf seinen Kompass gucken und sagen, ich weiß, da vorne ist irgendwie Norden, aber da ist irgendwie Nebel und das ist kalt und irgendwie so richtig Bock loszufahren habe ich bei dem Wetter nicht. Mhm. Und diesen Motor in Gang zu kriegen, zu sagen, wie kriege ich mein Schiffsdiesel wieder aufgetankt? Da muss es einen Grund für geben. Und der war irgendwie leer gelaufen, dieser Diesel. Man braucht hier ein bisschen was anderes, was man reinkippen kann.
Ja, und ich finde das ja ganz wichtig, weil wenn man das nämlich nicht mehr hat, so wie du sagst, wenn da keine Botschaft mehr hinter ist, wenn man selbst auch gar keine Energie mehr da reinschmeißen möchte, dann ist man auch nicht mehr gut. Also es ist hart formuliert, weil sicherlich eine Menge Zuhörer auch da sind, die sagen, hey, ich kann mir nicht alle meine Sachen aussuchen, an denen ich immer agieren kann und rumwurscheln kann, aber man sollte auch genügend Themen haben, vor allem die Sachen, die man so freiwillig macht, auf die man richtig Lust hat. Und dann ist man auch gut. Und ich finde es halt gerade in vielen Firmen so bedauerlich, das ist jetzt wiederum meine Erfahrung, wie viele Themen angegangen werden, wie viele Teams existieren, wo die Vision komplett verloren gegangen ist.
Ich glaube, das ist vielleicht übersetzt, der Bereich Vision, der ist, wo du wirklich Bock haben musst, egal ob es ein Job oder Privatvergnügen ist.
Jeder Sportler, jeder Leistungssportler muss eine Vision haben, sonst macht er diesen Stress nicht.
Genau, und alles andere kannst du ja im Zweifelsfall, da findest du jemanden, der es besser kann als du selber oder du findest jemand anderen, der es extern für dich tut, wenn du das nicht kannst, willst, wie auch immer. Aber wenn du diesen Motor nicht hast in der Mitte von das Ganze, der sagt, da lang, dann ist der ganze Rest eigentlich egal. Du kannst bei der Taktik und bei all den ganzen Businessplänen einfach einen super Buchhalter finden, der das für dich durchrechnet. Ja, so, da musst du nicht selber können.
Bei dem Format finde ich übrigens Podcast echt schade, wenn man über Vision spricht. Weil wenn die hier Anwesenden über Vision sprechen, dann werden auf einmal die Augen groß. Gut, die Stimme wird auch weicher, das hört man wahrscheinlich heraus. Aber so diese Energie, die dabei fließt, die geht eigentlich immer so ein bisschen so beim Podcast ein bisschen verloren. Also ich versuche dann immer noch hinzuweisen, liebe Zuhörer, ihr seht jetzt gerade den Dennis, der dann ganz große Augen hat, mit der ganz weichen Stimme spricht. Aber so über Vision, das ist schon so ein Thema. Und ich persönlich, das ist so meine persönliche auch Sehnsucht oder meine kleine Bestimmung. Ich möchte vielmehr darauf hinweisen, wie wichtig neben all den harten kaufmännischen Themen, die du gerade angesprochen hast, eben auch Vision ist, aber auch später Strategien. Aber jetzt nochmal zurück. Jetzt hast du also Kreativität, Kommunikation und Handeln.
Haltung. Auch du stolperst drüber. Scheinbar ist der nicht catchy genug.
Wer mich kennt, der weiß, ich quatsche dir immer die falschen Namen an. Ich habe letzten Tage so viel Workshop-Teilnehmer amüsiert, dass ich den Namen nicht richtig bekomme. Aber Haltung. Die drei Sachen sind aber total erstmal nicht in der normalen Linie zu sehen. Also viele würden sagen, was hat jetzt Kreativität und Kommunikation und Haltung miteinander? Wie kamst du auf dieses Dreigestirn?
Das ist ein bisschen meiner Weltsicht geschuldet. Ich bilde mir ein zu wissen, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der nicht kreativ ist. Weil jeder, der da draußen ist, egal was er für einen Job hat, egal was er in seinem Leben so treibt, stößt täglich auf Probleme, die er noch nie gelöst hat und muss sie irgendwie überwinden. Mhm. Kreativität wird von vielen so, das sind so die Bildermaler oder die Leute mit so schwarzen Rollkragenpulli in der französischen Zigarette in der Hand und die dann mit einem Rotweinglas philosophieren und dann mal zwischen meinem Buch schreiben.
Wobei, wenn du jetzt beim nächsten Mal können wir gerne hier Zigarre rauchen und dann dementsprechend Rotwein trinken. Also das ist eine gute Idee, die du gerade hast.
Diese schöne Studie hat eine Abluftanlage. So ist es ja nicht. Aber wenn wir sie anschalten, hören wir sie.
Also wir freuen uns auf jeden Gast, der zu einem von uns beiden kommt und uns dazu motiviert, Zigarre mit ihm zu rauchen und oder auch Pfeife und dazu dementsprechend noch einen schönen Rotwein oder Whisky oder Cognac auszumachen.
Ja, habe ich nichts gegen, dann müssen wir da wahrscheinlich tatsächlich dieses Studio draußen verlagern in den Innenhof. Das kann man im Sommer gerne machen.
Aber sorry.
Sorry, zurück. Genau. Also jeder Mensch ist kreativ, nicht nur der Künstler. Also das heißt, häufig ist Kreativität gleichgesetzt mit Kunstschaffenden. Das sind sehr kreative Menschen, aber es ist halt nur ein Segment derer, die kreativ sind. Das kann genauso gut der Startup-Gründer sein, es kann genauso gut die alleinerziehende Mutter sein, die irgendwie ihren Alltag wuppt. Es kann genauso gut irgendein
Mitarbeiter der Buchhaltung, eine Revision. Ich habe schon super kreative dort erlebt.
Eben, irgendeiner hat ein Problem vor sich, hat gesagt, hat mir keiner beigebracht, wie das zu lösen ist, also denke ich mir eine Lösung aus. Wie kann ich das hinkriegen? Und wenn man das sozusagen geschafft hat, anhand der handwerklichen Fähigkeiten, die man hat, einen neuen Weg zu finden, das ist ein kreativer Prozess. Das heißt, es geht eigentlich alle was an. Und es gibt Leute, die sind ganz bewusst und selbstbewusst und sagen, ich bin Kreativer und das ist mein Ding. Und andere sagen, ja, kreativ ist so ein Spinnkram-Zeugs. Aber das sind, glaube ich, die in der Zukunft, gerade wenn du über digitale Transformationen und gesellschaftliche Veränderungen in der Wirtschaft sprichst, die am Ende, wenn sie Pech haben, abgekoppelt werden. Wir müssen uns gegenseitig erlauben zu sagen, ja, ich bin kreativ, weil nur dann kann ich eine Überlebenschance in der sich verändernden Wirtschaft.
Du, ich habe mir gerade ein Stichwort aufgeschrieben. Das heißt, ein Megatrend, den wir in der digitalen Transformation sehen und beschreiben, heißt ja die Projektifizierung. Der sagt, für die reine Routinetätigkeiten brauchen wir immer weniger Menschen. So, jetzt können die lieben Zuhörer sagen, ist auch nichts Neues. Das ist ein Megatrend, den wir seit Jahrzehnten sehen. Ja, Megatrend heißt ja auch, was mindestens 50, 60 Jahre Haltbarkeit hat. Und eben immer mehr Routinetätigkeiten fallen weg. So, was bleibt, ist Projekt. Und wie definieren wir Projekt? Projekt heißt, es ist irgendwas, wo ich eine Lösung finden muss für etwas Unbekanntes. Also entweder ist der Lösungsweg unbekannt oder das Problem ist unbekannt. In allem müssen wir, was du sagst, kreativ sein. Und das ist Projektarbeit. Und insofern hast du vollkommen recht. Wer nicht kreativ ist oder sein will, also erstmal, ich bin bei dir, jeder ist grundsätzlich kreativ, aber hat es auch leider in den letzten Jahren dann irgendwie in seinem beruflichen eventuell verlernt oder hat auch nicht die Chance bekommen aus seinem Umfeld heraus. Aber jeder hat das Grundzeug dazu. Und wer es aber dann nicht lebt zukünftig, wird echt ein Problem haben.
Ja, und sei es also im Job auf alle Fälle.
Privat
ganz genauso. Und auch als Ausgleich für Überlastungen zum Beispiel. Also wenn ich mir den Kopf wieder frei bügeln will nach all dem Input, der täglich auf mich einstürzt und ich komme nach Hause und der Kopf dröhnt nur noch von all den Sachen, die ich irgendwie gleichzeitig in der Luft halten sollte. Wenn es da ein kreatives Ventil gibt, was gar nichts mit meinem Job zu tun hat zum Beispiel, ist das wahnsinnig hilfreich. Also Fotografie könnte ich jedem nur empfehlen, als ein Mittel, den Kopf wieder gerade zurück. Man muss gar nicht die schönsten Bilder machen, aber der Prozess des Fotografierens, das Suchen nach Bildern, ist, andere überschreiben das mit Achtsamkeit, verkaufen teure Bücher zu dem Thema. Das Suchen nach dem Schönen, nach dem vermeintlich Unwichtigen, des Übersehenden, das kann Fotografie zum Beispiel leisten. Auf einem Nachhauseweg gestresst, zur Bahn rennend und dann mit dem Rollkoffer über den Hauptbahnhof, bis man wieder dann zu Hause ist bei der Familie. Und diese Strecken nicht nur als weiter verlängertes Büro zu sehen oder als Koma-Phase, gibt es ja auch die Leute, die einfach Kopfhörer auf, Augen zu und ich halte es irgendwie aus, bis ich zu Hause bin, sondern ich sitze im Zug, gucke aus dem Fenster. Entdecke ich irgendetwas, was mir irgendetwas in meinem Kopf wieder losrüttelt? Ist da ein Haus, was vorbeifährt? Sehe ich einen Bauernhof, der ein bisschen romantisch aussieht? Sehe ich eine Straßenkreuzung, wo ein einzelnes Auto steht? Überlege ich mir, wer sitzt dahinter? Und diese Fotos kann ich machen, als mit einer Kamera oder mit dem Kopf. Und mir Geschichten zu überlegen, was könnte da gerade in dieser Sekunde passiert sein, die ich da gerade wahrgenommen habe. Das sind kleine Mini-Pakete, die einem aber den Weg wieder freischaffen zum normalen Denken und zum kraftvollen Arbeiten am nächsten Tag. Und auch dafür ist Kreativität einsetzbar.
Also ich kenne das ja als klassische Technikübung. Man soll sich am Abend mal hinsetzen, was war besonders schön, so diese Carpe Diem-Listen und so weiter. Aber also, du hast mich gerade motiviert, es selbst mal zu probieren.
Also fotografieren ohne Kamera nenne ich das manchmal.
Ja, oder wir haben ja alle Kameras dabei mit unseren Smartphones. Ne? Aber dieses andere, den anderen Blickwinkel suchen, die Augen aufhalten. So, jetzt haben wir Kreativität. Übrigens, ich habe das seit neuestem habe ich wieder Ton auf meinem Kopfhörer. Also ich weiß nicht, was du gemacht hast, was ich dir zugeschaut, du hast gar nichts gemacht. Aber
nee, es ist Warten. Jetzt,
ja, das ist auch Nachhaltigkeit und so. Dann kommt die Achtsamkeit, irgendwann kommt dann das Glück schon zu.
Vielleicht hörst du mich einfach nur jetzt.
Nee, jetzt höre ich dich
genauer als
du direkt in meinem Ohr bist. Kommunikation, ist doch passt doch wunderbar die Einleitung. Also Kreativität haben wir, Kommunikation.
Im Prinzip eine Gesellschaft, die nicht darauf achtet, wie sie kommuniziert, geht vor die Hunde. Also wir sind ganz, ganz viele Menschen, die sich an einem sehr beengten Raum treffen. Und wenn wir nicht untereinander aushandeln, wie wir miteinander sein wollen, einander zu sagen, ich möchte von dir, dass du das tust, ich hätte gerne für mich das, so und so wollen wir das Leben organisieren, du mach bitte das, du mach bitte das. All diese ganzen Prozesse funktionieren nur deswegen, weil wir miteinander kommunizieren können. Und nicht nur instinktiv, sondern gesprochen, geschrieben, gemalt, gefilmt, was auch immer. Das heißt, die Art und Weise, wie wir uns organisieren, hängt massiv davon ab, wie achtsam wir miteinander sprechen, wie wertschätzend wir miteinander umgehen, wo wir uns bewusst durchsetzen, wo wir bewusst auch Konflikte vermeiden, wo wir sie wieder eingehen. All diese ganzen Aushandlungsprozesse basieren darauf, dass wir klug miteinander kommunizieren. Das ist von der Kindererziehung bis hin zum Polizeioberwachtmeister, der irgendjemanden mit Handschellen ins Auto stopft, immer wieder ein Kommunikationsprozess. Jede dieser Handlungen heißt, ich hier, du da, zwischen uns passiert Folgendes und so geht's jetzt weiter. Und das ist so diffizil und so kleingliedrig, dass es wahnsinnig spannend ist, da drauf zu gucken. Und wenn man das aus der künstlerischen Brille sieht, ist das die eine Welt, die man da sieht. Also ein Bild, was an der Wand hängt, ist erstmal stumm, ist einer stellt sich davor und guckt sich das an. Und in dem Moment passiert was zwischen dem Objekt, das da aufgehängt worden ist, und der Person davor. Auch wenn der Künstler nicht im Raum ist, gibt es stellvertretende Kommunikation sozusagen. Wenn der Künstler im Raum ist für eine Podiumsdiskussion, gibt es die wiederum. Und so unterschiedlich wie dieses Thema ist, so spannend ist es auch. Und wenn man Leute findet, die kluge Fragen stellen können, also meine Freundin und von mir sehr verehrte junge Dame Judith Döker, die ist Schauspielerin, Fotografin, schreibt Bücher, reist um die Welt und fragt Menschen, sag mal, wann warst du das letzte Mal glücklich? Und kriegt da wahnsinnig spannende Antworten. Auf so eine Frage hin, mit Menschen zusammenzutreffen, die man sonst nie angesprochen hätte, zum Beispiel, ist so ein Beispiel dafür. Mhm. Oder ein Business Coach, der sagt, hör mal zu, du hast jetzt ja so und so viel Geld auszugeben, das ist dein Plan, da soll die Reise hingehen. Und dann zu sagen, hast du eigentlich daran schon mal gedacht? Was heißt eigentlich, wenn dein Name draufsteht, der kommuniziert ja was mit Menschen? Also warum schreibe ich Apple auf ein Telefon drauf oder auf einen Computer? Was heißt denn das eigentlich?
Ist ja auch die größte Herausforderung, dann zuhören lernen, sich hineinzudenken lernen, und wirklich erfüllen, was der andere dir eigentlich sagen will. Also merke ich hatte heute gerade wieder so einen Anruf, großes Unternehmen, sie möchten sofort von mir als Coach Best Practice Lösung. Da habe ich gesagt, tut mir leid, das kann ich nicht bieten. Ich kenne sie nicht, ich weiß gar nicht, was für sie passen würde. Wir müssen uns erstmal beschäftigen. Da der Spaziergang zu dir jetzt ein bisschen länger gedauert hat, dauerte auch das lange Telefonat länger. Und auf einmal haben wir festgestellt, dass das Problem was ganz anderes ist. Sie wollte ein Best Practice, weil sie Sorgen hat, sie sonst irgendwie sich zu blamieren, wenn sie da auf einmal jetzt jemanden als Coach oder Berater reinholt, der eben nicht gleich sofort die besten Lösungen bieten kann. Aber als wir es dann gemeinsam diskutiert haben, haben wir festgestellt, Man müsste viel mehr mit den vorhandenen Mitarbeitern erstmal kommunizieren. Das finde ich vielleicht alle. Ich rede immer von davon, ich brauche eigentlich nur die Leuchttürme aus einem Mitarbeiterstamm. Das hat auch nichts mit offiziell Hierarchien zu tun, sondern mit sozialen und fachlichen Kompetenzen. Aber mit denen einfach mal die Situation viel mehr erarbeiten, zu verstehen. Und dann geht es eigentlich viel weiter. Wir haben ja so moderne, agile Techniken wie Design Thinking, wo es auch erstmal heißt, verstehe und beobachte doch erstmal deine Problemsituation, deinen Problemfall, deine Kundschaft etc. Und dann fang bitte erstmal an, kreativ zu werden. Also eigentlich würde ich so sagen, deine Reihenfolge müsste heißen Kommunikation, Kreativität und dann der nächste Schritt.
Ja, die... Ja,
also, ah, jetzt habe ich ihn erstaunt.
Ja, ich bin da, ich kann jetzt mal, ich kann jetzt die Sozialdemokratie mit den drei Grundwerten runterbeten, die alle drei gleichwertig sind. Also der Witz ist ja, dass Solidarität, Gerechtigkeit und Freiheit austauschbar in einer Reihenfolge sind. Die sind ja gleichwertige, die sich aneinander bedingende Säulen. Ja, ja. So, deswegen ist das an der Stelle, ich will mir jetzt nicht so groß machen, ne?
Aber so wie du es gerade formuliert hattest, heißt ja, ich muss erstmal zuhören, bevor ich kreativ sein kann. Ich muss erstmal die Situation verstehen, bevor ich kreativ sein sollte. Das ist für mich eine der ganz zentralen Erkenntnisse gewesen der letzten Jahre im Coaching. Weil auch in den früheren, also aus dem klassischen Innovationsmanagement, hieß immer der erste Schritt Ideenfindung. Das ist heute überhaupt nicht mehr der Schritt, sondern sensibilisiere dich erstmal, erarbeite dich erstmal in die Grundsituation hinein.
Ja, wobei die Reihenfolge also auch schwanken kann. Also ich kann auch übers Arbeiten, übers Machen reinkommen in ein Verständnis. Also wenn ich erst, also die klassische Variante, ich höre dir jetzt zu, eine halbe Stunde, da habe ich mir so ein paar Hypothesen aufgeschrieben, wie ich glaube, was dein Problem sein könnte, sortiere ich dir das schön, erzähle dir was vom inneren Team und so, was man als Coach so machen kann. Oder ich fange an mit dir quasi, ich überspitze mal, wir stürzen uns gemeinsam auf einen kreativen Prozess und in diesem kreativen Prozess merkst du selber, was dein Problem ist und ich auch. Das heißt, also wir erarbeiten uns ein Problem, was wir uns ein echtes nehmen oder ein fiktives und arbeiten daran, stellen dabei gemeinsam fest, wo die Reise hingeht. Also da gibt es ja verschiedene Varianten, in welcher Reihenfolge man an was rangehen kann. Im Prinzip ist es aber immer das Gleiche. Ich muss mich selber erstmal verstehen und ich kenne diesen Ruf nach, da muss ein Coach mal helfen oder ein Trainer muss da mal helfen, sehr, sehr gut, weil meistens ist das auch so ein Punkt, die Leute haben nicht die Kraft, die Zeit oder was auch immer es ist am Ende oder die Traute, selber rauszukriegen, wo das Problem ist. Häufig wissen die das schon. Die sagen es nicht oder sie haben es so tief verbuddelt, dass sie es nicht rauskriegen oder so.
Genau, ne? Das sind ja viele Themen, im Unterbewusstsein mag es ja stecken oder man glaubt den eigenen Propheten im eigenen Haus nicht. Das sind viele Themen. Ich beschreibe meine Jobdescription immer als eine Mischung aus Thiel Eulenspiegel. Denn früher war das der Hofnarr, der Einzige war, der dem König mal seine Wahrheit sagen durfte. Also Thiel Eulenspiegel und Domina. Und Domina insofern, ich peitsche manchmal durch lange Fragenstellungen irgendwann mal die Antwort raus und ich lasse die auch nicht mehr raus. Also im Endeffekt, man könnte auch sagen, höflicher formuliert, ich bin ein Zeitschenker, der noch den Herrschaften, den Damenschaften wieder Zeit gibt, nachzudenken über das, was sie eigentlich schon längst nachdenken sollten. Aber kurzum, ich verstehe für mich, also auf gut Deutsch, Kommunikation und Kreativität gehen nicht ohne einander. Können wir uns darauf einigen?
Absolut.
So, jetzt kommen wir noch zum Haltung.
Das ist die Frage nach dem Warum. Das ist, wenn man es rein kommunikativ betrachtet, so ein bisschen die Frage des Golden Circle zu sagen, ich verkaufe dir keinen Computer, der so eine Reihe so groß ist der Monitor, so groß ist der Arbeitsspeicher, so eine lange Liste von Specs, deswegen verkaufe ich dir keinen Computer, sondern ich verkaufe dir einen Computer, der dein Leben verändert. Also Modell Apple. Ich verändere dein Leben und der Computer hat uns folgende Größen und kostet folgendes. Windows dreht das Ganze um und sagt dir, der Computer hat folgendes, kostet das. Redet aber nicht darüber, dass dein Leben verändert werden soll. Beides sinnvolle Marketingkonzepte, weil beide sind ja erkennbar erfolgreich. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie Menschen miteinander zusammenarbeiten sollen, ihre Welt neu gestalten sollen, egal ob es groß oder kleine Welt sein soll, dann hat das immer einen Grund dahinter, das Warum. Und das es ist daran angelegt, wie ich die Welt sehe und wie ich glaube, wie sie besser sein sollte. Und wenn ich mit Menschen spreche, dann hoffe ich, dass in dieser Kommunikation irgendetwas dazu führt, dass zwischen uns die Beziehung besser wird, ein Produkt entsteht, was es vorher nicht gab, wir eine Situation auflösen können, wir uns austauschen über, dass ich klüger werde zum Beispiel. Und all das würde ich nicht dann tun, wenn es mir zum Beispiel egal wäre, wie es dem anderen geht oder es mir egal wäre, wie der die Welt sieht. Und diese Haltung, die dahinter steckt, diese Neugier auf andere und Lust haben, mit anderen Leuten was zusammenzumachen, das macht mich als Person aus und daraufhin kann ich sagen, so kommuniziere ich und diese kreativen Mittel setze ich dafür ein. Und jeder bringt was anderes mit an den Tisch. Jeder kommt aus einer anderen Motivationslage heraus, aber irgendwo hat jeder so ein Rückgrat, wo er sagt, bis zu diesem Punkt weiche ich zurück und nicht weiter, weil hier stehe ich. Das ist bei einigen Verhandlungssache, das weiß ich, einige sind da sehr beweglich. Aber jeder hat eigentlich, wenn man ein bisschen bohrt, einen Punkt, wo er sagt, ab hier wandere ich nicht mehr weg. Hier gehöre ich hin. Das bin ich. Mhm. So, und wenn man das für sich klar benennen kann, dann hat man schon wesentlich klarer, was zu erzählen. Und dann machen die anderen Sachen auch Sinn.
Ich glaube, nicht nur zu erzählen, sondern generell, du bist ja dann erst auch authentisch. Und damit fängt es ja im Endeffekt alles erstmal an. Ne? Aber das ist so meine Punkt, wo ich dann oft das im Coaching erlebe, gerade wenn ich größere Gruppen habe von größeren Unternehmen. Also mal generell Gruppen aus größeren Unternehmen. Im Privaten haben die wirklich so einen Nordpol, wie du gerade sagtest, irgendwo gefunden. Das kann die Familie sein, das können die privaten Interessen sein. Da sind die auch super kreativ. Es geht nur häufig auch in Großunternehmen verloren. Also sowohl diese Haltung, dass man sich gar nicht mehr reflektiert, macht das Sinn, was ich hier gerade mache, einmal für die Gesellschaft, fürs Unternehmen, aber auch für mich. Und dementsprechend auch, dass alle anderen beiden Aspekte, nämlich Kommunikation und Kreativität, darunter leiden. Hm. Das finde ich schade. Da hoffe ich auch, dass unsere Podcasts dazu aufrufen oder dann ein bisschen, so ein bisschen einen wieder motivieren, diesen eigenen Aspekt wiederzufinden. Weil ich meine, das ist irgendwie für mich der Einstieg für alles.
Ja, und wenn ich Wirtschaften nicht nur als Geldverdienen definiere, sondern als ich schaffe Arbeitsplätze, ich schaffe ein soziales Umfeld, wo Menschen aufeinandertreffen, ich schaffe einen Ort, wo neue Sachen entstehen, die das Leben der Menschen bereichern. Wenn ich das so sehe, dann geht auch das nur langfristig gut aus, wenn man sagt, ich habe so etwas wie eine Haltung, ich habe eine Art, wie ich mit meinen Mitarbeitern kommuniziere, ich habe eine Art von klaren Verabredungen, ich habe die Welt um mich herum einigermaßen verstanden, in der ich mich bewege und finde neue Wege. Also ein Beispiel, was momentan in jedem Buch und in jedem Zeitungsartikel steht, ist die Firma Adidas, die sich da irgendwie in Herzogenaurach irgendwie so ein UFO gebaut hat, was anders aussieht als die restliche Region, wo sie jetzt anfangen neu zu arbeiten und sich als Lifestyle-Marke positionieren, statt als Sportausrüster.
Aber gleichzeitig ist die gleiche Firma Adidas die mit der Speed Factory zwar was Tolles versucht hat im Bereich der 3D-Automatisierung, also 3D-Druck, und dann aber aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen, vielleicht hört ja jemand zu von Adidas und kann uns mal den Antwort geben, die Speed Factory jetzt wieder in Deutschland zumacht und nach Amerika und China legt. Also ich bin immer zurückhaltend, wenn ich so von Firmen von außen, selbst wenn ich so langsam manchmal von innen dann kennenlernen darf, wenn ich die dann anschaue, was sie mir alles an tollen Stories erzählen über soziale Verantwortung, CSR, Corporate Social Responsibility und allem drum und dran, wenn man dann aber in die Tat reinschaut. Also nochmal, ich kenne Adidas zu wenig, um das zu beurteilen, aber bei vielen Firmen, nicht bei einigen konkret, erlebe ich das da außen in große, tolle Geschichten, auch für die Jahresabschlüsse oder für die Geschäftsberichte wird das dann alles schön aufbereitet, aber drinnen stimmt es doch nicht so ganz.
Ja, aber dann ist sozusagen der Bereich Kreativität und Kommunikation vielleicht gelungen, aber die Haltung ist nicht reflektiert genug. Genau. Warum machen wir den Käse eigentlich? Genau. Also wenn ich jetzt sage, ich weiß, ich verdiene sozusagen mit einer 3D-Factory erstmal kein Geld. So, weil das ist einfach, die Technik ist zu neu, der Markt ist noch nicht da. Es wollen vielleicht 20 Hipster diese Turnschuhe haben für 400 Euro und sonst keiner. Das kann ja alles sein. Aber zu sagen, ich halte das mal aus, wohl wissend, dass das eine Strecke ist, weil ich glaube, dass sich hier eine Gesellschaft verändert, weg von Massenprodukt hin zum Individuellen, mehr zum Selbergestalten, was auch immer sich da verändert, da muss ich doch auch für mich klar haben, dass das sozusagen langer wie ich es und nicht mal spontan so.
Und jetzt kommen wir zum Thema Startup. Das ist bei vielen Startups ein Problem, dass die am Anfang gleich denken, sie könnten sofort dann die Millionen verdienen und auch schon gleich am Anfang über den Exit nachdenken, also über den späteren Verkauf. Aber die vielleicht 10%, 15% aller Startups, die gegründet werden, am Ende erfolgreich sind, also überleben und auch Erfolg haben, die haben, glaube ich, diesen Willen, nachhaltig langfristig durchzuhalten. Also bei meinen eigenen Startups, da war es so, dass vor 3-4 Jahren, also 3-4 Jahre dauert es mindestens, bis du irgendwann mal Break-Even reinkommst. Heute geht das zwar alles ein bisschen schneller, das Schnellste, was wir bisher hatten, weil wir nach 6 Monaten schon in die Gewinnzone reinkommen, aber trotzdem, du musst Ausdauer und Atem haben. Und da in der Tat, wenn ich mir anschaue, so manche andere Unternehmen, die dann alle halbe Jahr eine andere Geschichte ihren Mitarbeitern erzählen, was jetzt ihre Strategie ist, also da kommt dann Thema Haltung definitiv dann zum Negativtragen.
Ja. Und im Bereich Nachhaltigkeit, ich meine, sowas, was wir jetzt hier machen, so ein Podcast, das ist ja erstmal Mühe, die man sich geben muss. Oder wenn man sagt, ich gründe eine Band.
Also ganz ehrlich, macht gerade Spaß, also hier zu sitzen,
Prost,
zum Wohl zu trinken und passt alles. Also insofern macht Spaß, hoffentlich den Zuhörern auch.
Toi, toi, wenn sie noch da sind. Macht euch euer eigenes Bier auf, es dauert noch ein bisschen. Also nochmal, also diese Nachhaltigkeitslogik. Also wenn ich jetzt sage, ich mache einen Podcast. Ich kann jetzt sagen, ich mache einen Podcast, der hat ganz viel Musik und ganz viel Schnitte und ich laufe los und frage Leute auf der Straße und produziere mir das größte, tollste Ding, was es so geht. Dann schaffe ich vielleicht einmal im Monat eine Folge. Wenn das das Ziel ist, ist ja gut. Aber wenn ich sage, ich möchte regelmäßig auf dem Markt, also bei mir war sozusagen ein Jahr lang habe ich es geschafft, jede Woche Freitag auf dem Markt zu sein mit diesem Podcast. Dann habe ich es auf alle zwei Wochen geschoben, weil alles andere war irrsinnig.
Das war aber die kurzen Podcasts, von denen ich von dir weiß, ne?
Nee, das war dieser hier. Da war wirklich einmal die Woche war eine Folge draußen und das hat mich auch an die Grenzen gebracht dessen, was man so machen darf. Jetzt bin ich bei so zwei Wochen und erlaubt mir auch mal eine Weihnachtspause. So, das ist auch eine Frage von dem Gedanken über Nachhaltigkeit. Einmal zu sagen, ich gehe auf die andere Taktung. Anders aber auch diesen Podcast so zu produzieren. Es ist bewusst ein Gesprächspodcast, wo nicht geschnitten wird. Am Anfang den fünften Einstieg, den schneide ich mal raus, bis es am Ende klappt.
Ich fand den gut. Also lasst den mal drin, weil ich fand das klasse. Das war so authentisch, das bist du. Du bist ja ein so netter, sympathischer, der auch mal sich erlaubt, einen Fehler zu machen und dabei grinste und wieder neu angefangen hat.
Ich komme ja nicht drüben herum, ich mache die Fehler ja trotzdem, ob ich es zugebe oder nicht.
Das ist ja auch der Profi zeigt dann, wie du es auch gemacht hast, ich habe dich tierisch irritiert und trotzdem hast du dann einmal die Augen zugemacht und hast die Routine gebracht. Klasse.
Das freut mich. Also auf alle Fälle, das macht mir das Schneiden noch leichter.
Gibt's noch ein Bier gleich für mich.
Ja, wir müssen dann einmal ums Eck und es holen. Das, was ich meinte, ist, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt hier richtig rein und gehe auf jeden Huster und schnippel dann rum und mach und tu, mach's möglichst hübsch und überlege, an welcher Stelle kommt welche Emotion, der richtige Musik drunter, dann habe ich mir ein Monster gebaut, was ich dauerhaft nicht schaffe. Und bewusst zu sagen, nee, ein Podcast soll nicht so sein, für mich, in meiner Welt. Ich habe früher YouTube gemacht, das war 4 Stunden drehen, 4 Stunden schneiden, 2 Stunden hochladen durch diese ätzende Telefonleitung bei mir zu Hause. Das war schon eine kurze Produktion für ein 7-Minuten-Video. Und das sozusagen in der Taktung hinzukriegen, war völliger Wahnsinn. Das ging auf Dauer nicht gut. Und beim Podcast sollte es anders sein. Es sollte lang angelegt sein, es sollte dauerhaft kommen, es sollte verlässlich da sein, jeder sollte wissen, wann es kommt. Und deswegen war die Entscheidung dafür. Das Gleiche gilt, glaube ich, für ein Unternehmen auch oder für jeden, der eine Band gründet und sagt, also ich habe folgendes Maß an Energie, das teile ich mir folgendermaßen auf, damit ich nicht morgen verbrannt bin.
Du, jeder, der abnehmen möchte, der Rauchen aufhören möchte, der
muss auch... Kann man alkoholfreies Bier trinken, wenn man abnehmen möchte? Ja, geht, ne?
Was ist denn drauf? Weiß ich nicht, du bist doch schon sehr schlank, aber...
Vielen Dank, 26 Kalorien für 100 Milliliter.
Also wir verbrennen ja hier auch ein bisschen was. Ja, aber ich meine nochmal, das ist ja...
Geht so.
In irgendeinem der Bücher habe ich mal geschrieben, es geht, wenn du die Grundparameter einer guten Führung, jetzt nicht im Sinne von Persönlichkeitsführung, sondern Unternehmensführung, ist neben dem Thema, lustigerweise habe ich auch Kommunikation und Kollaboration drin. Das ist als ein Block. Das zweite war das Thema Kompetenzen, also bringen die richtigen Leute zusammen mit den richtigen fachlichen und sozialen Kompetenzen. Aber das dritte war wirklich das Thema Konsequenz. Und das ist ja eins, was ich versuche in meinem Podcast immer herauszubekommen, wie konsequent sind die. Also auch beispielsweise geben die Startup-Gründer auch ihre Nebentätigkeiten auf, konzentrieren sie sich wirklich auf das Thema Startup. Ist natürlich ein Riesenrisiko, auch mit dem ganzen, sagen wir, Existenziellen dann. Aber eben Konsequenz, wenn ich etwas wirklich erreichen will, dann muss ich dafür auch arbeiten. Also dem das Glück ist nur dem tüchtigen Holz. Ein dummer Spruch ist es, aber es trifft wirklich zu. Und insofern, wenn du... ob du jetzt abnehmen möchtest, ob du jetzt Sportler werden willst, es ist immer das Thema, sei konsequent.
Und es gilt auch für Kreativität im Übrigen. Es gibt ein wunderbares Buch, das kann man nur empfehlen, das nennt sich The War of Art, habe ich schon ein paar Mal empfohlen. Das ist, im Prinzip geht es darum, die Grundthese ist, dass Kreativität, nein, das Inspiration, was für Amateure ist. Das heißt, Profis arbeiten. Ein Amateur sagt, ich warte auf die Inspiration und wenn sie dann da ist, dann freue ich mich und dann mache ich was ganz Tolles, ganz Schönes. Und dann gelingt es mir auch. Und ein Profi stempelt morgens ein, auch jemand, der quasi im künstlerischen Bereich unterwegs, der einen Kreativjob hat, der muss trotzdem morgens einstempeln in seinem Büro, sich hinsetzen und sagen, so, ich muss jetzt kreativ sein. Ob ich mich so fühle oder nicht, ist völlig egal. Der Kunde hat eine Deadline gesetzt und er bezahlt dafür. Also muss ich jetzt irgendwie. Und dann brauche ich Mechanismen und Techniken. Da kommen dann ganz viele so Kreativtechniken wie ein Spiel und wie Team zusammengesetzt werden und wie Führung auch funktioniert, die das ermöglichen, trotz vieler Hemmnisse, die da sind, schlechte Laune, das Kind wollte nicht in die Kita, der Kaffee schmeckt nicht oder was weiß ich, einen davon abhält, kreativ zu sein, diese Hürde überwinden zu können.
Und der Profi ist ja auch der dann trotzdem unter der Dusche wieder inspirierende Ideen bekommt. Aber genau, weil er halt dafür schon vorgearbeitet hatte.
Genau, das heißt, der eine wartet auf die Inspiration.
Genau, der andere erarbeitet sie.
Genau, und wenn du nur für dich klar ist, ich möchte nur Amateur sein, was ein wunderbarer Zustand ist, und man sagt, ich male die Bilder nur für mich, ich fotografiere nur für mich und meine Freunde, dann kann ich es mir erlauben, genüsslich auf die Inspiration zu warten. Wenn ich aber in einem beruflichen Umfeld bin und von mir erwartet wird, dass ich abliefere, egal was so ist, dann habe ich gar keine Chance zu denken wie ein Amateur. Dann brauche ich andere Mechanismen und andere Möglichkeiten, mich in Gang zu kriegen. Und dafür dient zum Beispiel auch mein kleiner Nebenpodcast, der da heißt Tägliche Tipps für Kreative, der täglich auf den Markt kommt und einen fünfminütigen Kreativanschubs in den Tag gibt. Das ist auch zum Thema Nachhaltigkeit. Das Ding wird produziert in Staffeln. Das heißt, ich kann sagen, ich habe keine Kraft, ich habe keine Zeit, die Staffel ist abgeschlossen, ich mache eine Pause und komme dann wieder mit der nächsten Staffel. Das war eine frühe Entscheidung. Dann tägliche Tipps heißt für mich wochentäglich, montags bis freitags. Und ich produziere die Dinger 5 Minuten lang, länger sind die meistens nicht, häufig am Stück. Ich setze mich einmal hin und mache 3, 4, 5 Folgen fertig und dann sind die fertig und laufen vorprogrammiert einfach nur noch raus. Und ich entscheide mich zu produzieren nicht im Studio, wie wir es jetzt hier tun, sondern übers Handy. Ich habe ein Aufsteckmikro und suche mir einen ruhigen Raum, der nicht heilt und lebe mit einem Qualitätseinbuße, die vertretbar ist, wie ich finde, aber sie ist da. Dennoch heißt es für mich, so kann ich es machen. So kann ich definitiv täglich liefern mit diesen Definitionen.
Was treibt ein Dennis Aitin täglich die Welt mit einem täglichen Tipp zu beglücken?
Messianic Complex.
man könnte ja auch sagen, wir Podcaster sind ja zu extrovertiert, wir wollen der ganzen Welt was sagen, was die eigentlich gar nicht interessiert.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Aber es gibt immer noch genug, die es trotzdem hören wollen. Die restliche Welt braucht ja auch nicht. Die können ja auch ganz andere Sachen tun. Die können alle Netflix gucken, so viel sie wollen. Das macht mir überhaupt nichts, solange irgendjemand sagt, Mensch, ich hatte heute Morgen in der U-Bahn irgendwie eine Matschbirne und wusste nicht, was ich machen soll, habe in den Podcast reingehört und er hatte eine super Idee für mich. Wenn ich das hinkriege, dann bin ich doch schon total zufrieden. Also
selbst ich mit meinen paar wenigen Folgen habe schon die ersten, die zu mir sagen, Mensch Markus, das hat mir echt gut getan, im Auto das zu hören. Also das ist auf einmal wirklich eine interessante neue Wendung, die sich da für einen ergibt.
Ja, du bist Wegbegleiter und du gibst sozusagen Leuten irgendwas mit, was sie vorher nicht hatten.
Ja.
Und nicht mal gegen Geld. Also das ist, also ich freue mich, wenn man einen Sponsor drin hat und das Ganze ein bisschen Geld bringt und es auch die Kosten deckt, ist alles schön und gut, kann man alles machen. Aber der Hörer an sich soll nicht bezahlen, finde ich. Oder die Hörerin.
Jetzt mal, wenn ein guter Bekannter aus München, da ist einer Wunschel, der vor 20 Jahren mich mal versucht hat, auf Podcasten zu bringen, er ist, glaube ich, ein sehr erfolgreicher Podcaster, der hat mir vor 20 Jahren zum Thema Podcast groß motivierende Reden gehalten. Ich habe überhaupt nicht angesprungen. Jetzt sitze ich selbst da seit einem Jahr und mache mit dir Podcast. Wie kommt das auf einmal, dass wir jetzt auf einmal so eine schon lange vorhandene Technologie auf einmal so aktiv nutzen? Es kommen wirklich spannende Podcasts in der Zwischenzeit auf den Markt. Was ist geschehen?
Es ist, glaube ich, ganz verschieden. Das eine ist, glaube ich, die Technologie, die wir haben. Das heißt, das Telefon ist da und jeder hat direkten Zugang. Es gibt keine Hürde mehr, technisch daran zu kommen. Also der Piratensender Powerplay, da musste man irgendwie in Bayern auf dem Berg sitzen und Thomas Gottschalk mit der Antenne einfangen. So, das war eine sehr hohe technische Hürde. Früher waren die Nerds das, die Wege fanden oder die am Rechner saßen und ich weiß, wie es geht. So. Heute hat jeder auf seinem Telefon so eine App, die ist vorprogrammiert, die ist drauf, steht Podcast drauf, drücke ich drauf. Oh, guck mal, da ist was. Mehr muss ich nicht tun. Das macht es die eine Komponente, die Zugang, die Schwelle. Zum Kunden ist sehr niedrig. Und das Zweite ist einfach, ich glaube, unsere Gesellschaft hat das Bedürfnis, sich Zeit zu nehmen für gewisse Dinge. Wir haben, glaube ich, zumindest geht es mir so und viele erzählen es mir auch, unglaublich die Nase voll von Twitter-Logiken und von Aufmerksamkeitsspannen eines Dreijährigen. Also wir werden permanent davon abgehalten, uns einen Gedanken zu Ende zu führen. Mhm. Keiner hat irgendwie die Chance, irgendetwas mal fertig zu kriegen, irgendetwas zu Ende zu denken, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Und Podcasts bieten diesen Raum. Man kann das nebenbei tun, man muss sich nicht sozusagen vor den Bildschirm setzen und gucken. Keiner hört dir zu, außer, also keiner kriegt mit, was du da hörst. Das heißt, die ganzen Bereiche von Self-Help, gibt es da noch einen, der so ein Problem hat wie ich oder der sich für irgend so ein schräges Thema interessiert wie ich? Ich muss das niemand erklären, was ich da mache. Und diese hohe Nähe über den Kopfhörer hat auch was sehr Intimes. Die Menschen lassen dich sehr in ihr Leben ran über diesen direkten Audiokanal. Und wenn sie das nicht wollen, dann ziehen sie die Stöpsel aus dem Ohr und ziehen weiter. Und du machst dann für andere was. Aber wenn sie dich reingelassen haben, dann ist diese Vertrauensbasis irgendwie geschaffen. Und dadurch wirst du langfristig angedockt. Und man hat nicht sowas wie Klickzahlenlogiken, sondern ich mag dieses technische Wort nicht, aber es beschreibt ganz gut die Engagement-Tiefe. Mhm. Das heißt, wie sehr lässt man sich auf diesen Podcast ein? Und ich kenne Podcasts von Zeit Online, die dauern 8 Stunden. Da unterhalten die sich.
Ich habe mir sogar wirklich den Ulrich Wickert 5,5 Stunden angehört.
Den 12 Minuten wahrscheinlich auch.
Der war, den habe ich mir dann später angehört. Also ich komme noch zum dritten Punkt. Ich finde deine beiden total spannend. Warum? Aber ich habe noch einen dritten. Gerade mit dem Beispiel Zeit oder auch den Steingartz hier aus Berlin, das sind ja auch Formate, die erst relativ neu da sind. Und wir in der Strategielehre sagen immer, die Disruptionen kommen ja nicht aus vorhandenen Geschäftsmodellen, sondern immer mal neue Geschäftsmodelle. Und meistens sind es nicht die Technologien, die wir das treiben, sondern eben dieses Geschäftsmodell. Also ich habe was gefunden, was für einen Kunden einen neuen Mehrwert generiert. Und für mich war das genau dann der Moment, wo, du hast recht, ich sitze dann im Auto und langweile ich mich über dann irgendwelche schlechten Radioprogramme. Aber dann so Podcasts zu haben, wo man sich wirklich hineinsteigern kann, Engagement, klar. Aber es gab eben jetzt auch erst seit ein paar Jahren wirklich Formate, wo ich dann sagte, da habe ich Spaß dran. Ja. Und das ist eigentlich so eine Kernbotschaft, die wir bei allem haben. Das Smartphone, als es 2007 kam von Apple mit dem iPhone, das war ja technisch nichts Neues. Das war schon seit mindestens 10 Jahren auf dem Markt. Aber die waren das Erste, die das dann umgesetzt haben. Und deswegen Disruption, der Clayton Christensen, der jetzt gerade vor 2 Tagen gestorben ist, der alte bekannte Vordenker in diesem ganzen Bereich, der sagt immer schon, Disruptionen kommen nicht einfach aus einer Technologie, sondern kommen aus neuen Geschäftsmodellen, vorwiegend für neue Kundengruppen. Und das ist auch was Spannendes. Wir erreichen ja mit Podcasts auf einmal Kundengruppen, die früher eigentlich, die haben keine Tagesschau mehr angeschaut, die haben keine Tageszeitung mehr gesehen, aber die erreicht man auf einmal mit dem Podcast.
Und lustigerweise, man denkt natürlich immer so an den Zeit-Podcast, man denkt an Apple, die Großen auf dem Platz. Aber all diese Trends entstanden aus einem anderen meiner Lieblingsthemen, User-Generated Content. Also die ersten Apples entstanden von Beknackten, die in der Garage geschraubt haben, weil sie sagten, die Dinger, die ich da kaufen kann, die können das nicht, was ich will. Mhm. Also baue ich es jetzt selber. Ein YouTuber protestiert gegen das langweilige Fernsehprogramm. Ein Podcaster sagt, Mensch, Radio könnte doch viel mehr, also mache ich es halt selber. Mhm. Und daraus entstehen gewisse Trends und gewisse Bewegungen und dann häufig setzt sich dann irgendwie was Corporate-mäßiges obendrauf und reitet es weiter. Also die Zeit ist nicht der Entdecker des Podcasts. Nein, und die haben festgestellt, das funktioniert für unsere Leute. Da können wir uns draufsetzen.
Also Innovationslehre sagen wir dazu, dass da gibt es eine tolle Theorie von, auch ein wunderbares Buch, wenn du schon Bücher empfiehlst, dann empfehle ich auch eins von Malcolm Gladwell, The Tipping Point. Der beschreibt da drin, wie überhaupt Modetrends, aber auch Krankheiten, Epidemien sich verbreiten. Es sind immer ein paar wenige, die was anstoßen, meistens die Außenseiter, klar, die stoßen irgendwas Neues an. Und dann kommt aber irgendwann diese kritische Masse, eben der Tipping Point, ein Wendepunkt, wo dann auf einmal es Mainstream wird. Gut, für mich, ich wurde erst über Mainstream für Podcast erreicht. Und du wurdest wahrscheinlich schon früher erreicht. Insofern, das sind diese beiden Klassen. Aber es ist immer dieser Einstieg über irgendwo einen Underdog oder irgendeinen, der dann eben einen neuen Trend hervorruft. Aber wichtig sind trotzdem dann diese Breite, wenn es wirklich dann sich der Rollout kommt, wenn wirklich diese Breite reinkommt, diese kritische Masse, da brauchst du dann auf jeden Fall spannende Geschäftsmodelle, weil sonst geht's nicht.
Ja, immer muss halt einer wie Apple sagen, wir glauben, da gibt es genug Beknackte, die so ein Ding selber machen wollen. Genau. Also brauchen sie eine Plattform.
Genau.
So. Klar, aber ich habe schon als Schüler in der Schule quasi mit die Schulleitung belabert, dass ich in der Pausenhalle die eingebaute Tonanlage hijacken durfte für eine lange Mittagspause, um da meine eigene Radioshow zu machen. Das musste vorher zu Hause auf Kassette aufgenommen werden und da eingelegt werden und auf den Knopf gedrückt werden während der Viertelstunde Mittagspause. Das war ein harter Kampf, dass man es machen durfte. DSR-Radio hieß das damals, Dennis, Sven und Timo. Schönen Gruß, falls ihr das nicht hört. Da haben wir einfach unsere Lieblingsmusik gespielt und zwischendurch Quatsch erzählt. So. Und das sind so Sachen, das.
Also du hast auf das Medium-Podcast richtig gewartet.
Ich habe darauf gewartet. Ich wollte zu Hause sitzen. Also ich hätte auch wahrscheinlich irgendwann mir so einen VW-Bus gekauft, mit einer Antenne auf dem Dach und wäre quasi an der GZ vorbeigefahren. So. Also irgendwie, es ist es ist so ein natürlicher Weg, zumindest wie ich die Welt gerne wahrnehme, ist über Audio. Ich mag gerne Musik. Ich habe mir meine Abiturgeschichten selber auf Band gelesen, die ich auswendig lernen musste und mir auf dem Walkman selber angehört, meine eigenen Wiederholungen quasi selber angeproduziert, weil ich es nicht kaufen konnte. Ich wollte dieses Thema erklärt bekommen, habe es einmal selber erklärt und habe es mir 20 Mal angehört und dann konnte ich es. Das war so mein Weg. Andere sitzen dann da und lesen den Text mit dem Textmarker und schreiben daneben Notizen an. Das ist so mein Kanal. Und es passte so genau, als das dann endlich ging, war es klar, das willst du tun.
Also das Schöne, das kann es doch nicht sein, dass wenn du sagst, ich habe hier irgendwo ein Bedürfnis für mich selbst und wollte es gelöst haben. Ne? Ich meine, auch bei den Startups, die wir jetzt hatten, da waren einige dabei. Paul Nadler war das, glaube ich, der uns sagte, er hat eine Software entwickelt, eine Plattform, damit ältere Personen auf einmal das iPad besser nutzen konnten. Da habe ich natürlich gefragt, wozu brauchen wir sowas eigentlich? Dann sagte er, ich saß halt mit meiner Großmutter im Zuhause und habe ihr versucht, das iPad zu erklären, was natürlich total einfach ist, aber für sie sehr schwierig. Ja. Und auf einmal hat er eine ganz neue Idee gehabt, einfach ein Bedürfnis für diese ältere Dame zu lösen, nämlich mit einer Plattform. Ich glaube, da kommen die meisten großartigen Ideen her. Und ich hatte als Kind immer den Wunsch gehabt, dass man mal den großen Kassettenrekorder klein bekommt. Ich bin mit meinem Vater das Diktiergerät habe ich genommen, um mir dann Musik zu übertragen, also mit ganz schlechter Qualität und beim Hundegassi gehen, dann wenigstens das zu haben. Als der Walkman kam, war das für mich natürlich sofort da, das war das Ding. Aber nochmal, dann hast du ja deine richtige Berufung gefunden hier mit deinem Podcast-Serie. Wie viele Folgen hast du inzwischen schon gemacht?
Boah, also der Hauptpodcast, also dieser hier ist über 100 Folgen. Dann gibt es Traumbilder, das ist ein Entspannungspodcast, der liegt bei 17 Folgen. Der Tiki Tipps für Kreative liegt bei bummelig 30. Dann bin ich Co-Host von The Future is Unwritten Now mit Deborah Ruggeri zusammen. Da sind wir bei jetzt 10, also ein paar Gastauftritte irgendwo. Da ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Ich habe jetzt mal zusammengerechnet, alles, was so auf mein Konto geht, sind wir bei knapp 100.000 Listens, wenn man das so zusammensammelt. Allein diese Zahl macht mich völlig fertig. Das ist ein kleiner Fisch im Vergleich zu dem.
Bekommt man da auf einmal das Gefühl, eine besondere Verantwortung zu haben?
Nicht mehr als bei den ersten drei, die reingehört haben. Also das erste Mal Verantwortung habe ich wahrgenommen, als mir jemand eine E-Mail schrieb auf meinen Traumbilder-Podcast, die mir beschrieb, wie sie als jemand, der eigentlich sehr krank ist, aber trotzdem arbeiten muss, diesen Podcast in der Mittagspause nutzt, um heil durch den Tag zu kommen. Diese Entspannungsphase. Wow. Und ich dachte, wenn jemand sich darauf einlässt und mir dieses Vertrauen schenkt und mir das auch noch schreibt, dann muss ich mir Mühe geben. Dann kann ich mal ein bisschen lax sein, ein bisschen spaßig oder mich mal verstolpern beim Versprechen. Aber die Haltung muss die richtige sein. Und ich muss versuchen, Themen zu finden, die ich selber spannend finde, weil ich dann glaube, dann werden es auch gute Folgen.
Also jetzt habe ich ja versucht, dich in einen Irrweg zu führen, aber es hat nicht geklappt. Ne? Ich wollte mal schauen, wie weit du selbst auf das Thema Haltung reagierst. Ich habe einen anderen Begriff genommen, aber du bist da sehr authentisch für dich selbst.
Ja, ich denke auch schon ein bisschen länger drüber nach. Es ist auch es ist ja ein Prozess. Also ich denke ja beim Sprechen. Also wenn man dann 100 Folgen gesprochen hat, eine Stunde, so, dann kommt ja ein bisschen Denken zusammen und ein gewisses Bild hat sich da sortiert, was vorher eher nebulös war, was sich da auf der Strecke irgendwie so ein bisschen entwickelt hat.
Ja, jetzt verstehst du auch meinen Ansatz beim Business Coaching. Ich lasse die Kunden, die Mandanten auch gerne reden und dabei bekommen sie die besten Ideen. Also doch wieder Kommunikation als Basis für Kreativität. Ich nehme das jetzt einfach mal als persönliches Motto gerade für mich heute mal mit. Ich weiß, dass du den gesunden Dreiklang von den drei Faktoren siehst, aber ich fand das jetzt ganz spannend, mal für mich das Thema Kommunikation vorzulagern auf die Kreativität.
Guck mal, da kennt man jetzt A, den Profi-Coach und B, den Profi-Podcaster, weil die Uhr bei uns Richtung eine Stunde läuft und ich einen Abbinder brauchte und jetzt hast du die mir geliefert. Hervorragend, so machen wir das.
Ja.
Markus, ich finde, wir sollten einmal noch mal große Werbung machen für deinen Podcast, der da heißt...
Hast du schon daran gedacht?
Gefunden werden kann auf allen Podcast-Plattformen. Deine Homepage heißt disselkamp.de, richtig?
Nee, .com. Das andere ist ein sehr sympathisches Möbelhaus, aber ich bin disselkamp, disselkamp.com.
Genau, falls ihr da irgendwelche Tische und Stühle angeboten bekommen habt, seid ihr verkehrt, ihr müsst dann zu der anderen Homepage gehen. Markus, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir ein Bier zu trinken. Ich hoffe, das wiederholen wir bei Gelegenheit.
Gerne.
Spätestens, wenn du einen Podcast aufnimmst, dann wechsle ich den Stuhl und drücke nur auf die Aufnahmetaste.
Ja, aber ich würde sagen, so sind es auch meine Podcasts. Die sind ja auch sehr interaktiv und ich habe wieder viel von dir gelernt. Dafür danke ich dir natürlich sehr besonders.
Ich danke dir, dass du dich eingemischt hast und dich nicht zum Interview hast zurücklehnen. Als frag du mal, ich antworte dann. Das war sehr schön, hat Spaß gemacht.
Ganz in unserem Sinne. Danke dir.
Ihr da draußen, bitte seid so nett, kommuniziert weiter, was wir getrieben haben. Entdeckt bitte auch den Podcast von dem Markus. Abonniert diesen Kanal, abonniert all die anderen Podcasts, die wir erwähnt haben im Laufe der Strecke. Es waren ja noch ein paar, die da zusammengekommen sind. Und im Zweifel einfach auf dennis18.de vorbeisurfen. Da findet ihr sowieso alle Links zu allen den Dingen, über die ich da gesprochen habe. Und den Markus verlinke ich da auch nochmal artig. Das gehört sich so. So, bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weitermachen.
Tschüss, tschüss.
Tschüss, tschüss.